Die heutige Lesung steht in Philipper Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte ich gerade allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen, wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen. Ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glauben ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren, möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen.
Guten Morgen. Vielen Dank, Benedikt. Danke auch an das Lobpreisteam, Holger. Es ist so cool, dass wir so coole Musiker in unserer Gemeinde haben, aber nicht nur Musiker, sondern auch Anbeter. Und ich finde es voll das Privileg, dass ihr uns in die Anbetung führt, unseren Gebeten neue Worte schenkt. Auch Matze und Merit, die den Bereich verantworten, ist echt super cool, dass ihr das macht. Und die Band natürlich, genau. Voll cool, vielen Dank. Ja, ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir Zeit haben, auf dein Wort zu hören. Und ich bete, Geist Gottes, dass du kommst und zu uns sprichst. Amen. Ein chinesischer Tourist ist nach Australien gegangen. Und in seiner Urlaubszeit hat er entschieden, okay, heute gehe ich mal ins Outback, also ins Hinterland. Und hat sich vorgenommen, einen Farmer zu besuchen. Eine Riesenfarm, von der er gehört hat, eine riesen Schaffarm. Und er kam dort an und war überwältigt. Und er ist zu dem Farmer hingegangen und hat gesagt, was für ein schönes Land hast du. Eine Riesenweite. Und überall, wo ich hinsehe, Schafe, Schafe, Schafe. Aber eine Sache musst du mir erklären. Ich sehe keinen einzigen Zaun. Wie schaffst du es, dass die Schafe bei dir bleiben? Naja, der Farmer natürlich in seinem australischen Stolz. Das kann ich dir ganz gut erklären, mein Freund. Meine Schafe sind schlau. Denn wir haben Brunnen gegraben und sie gehen nicht weiter weg als von diesem Brunnen und bleiben immer in dieser Nähe. Soweit die Geschichte. Ein Schaf ohne Zaun. Die Geschichte drückt ein bisschen das aus, wie ich groß geworden bin. Ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Und ich habe erlebt, dass mein Glaube sich entwickeln durfte, dass ich merken konnte, Erfahrungen zu machen im Glauben. Und dabei war Jesus immer die Quelle und irgendwie der Mittelpunkt, wo ich wusste, um ihn geht's. Und mal war ich näher, mal nicht. Und ich liebe Jesus. Ich bin fasziniert von ihm. Ich bin fasziniert von seinem Auftrag, dass wir ihm nachfolgen dürfen, heute. Ich glaube, das ist das letzte Abenteuer, was uns heute in dieser Welt, wo alles schon erforscht ist, bleibt. Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Aber es gibt noch andere Sachen. Ich finde zwei Dinge, die mich immer wieder faszinieren als Jesus. Das ist, dass ich weiß, dass ich ohne Jesus in mir selbst wirklich einsamer und verdursten würde, verlassener bin, sündiger bin, als ich je gedacht hatte. Aber in Jesus Christus und durch das, was er für mich getan hat, dass er für mich gestorben ist, bin ich geliebter. Und ich habe die Erfüllung meiner Sehnsüchte in ihm, als ich je zuvor erträumt habe. Das ist das, wofür ich lebe und wovon ich begeistert bin. Und aber heute, morgen, mal Hand aufs Herz, wie nah fühlst du dich, Jesus, heute? Mal ehrlich, was hat dich heute motiviert, in den Gottesdienst zu kommen? Soll man eine Umfrage machen? Die Frage ist nicht, ob Jesus heute Morgen hier ist. Er ist hier und er liebt es, dir heute zu begegnen. Ganz persönlich. Und weil er dich kennt, weiß er auch, wie er dir begegnen kann. Aber die Frage ist schon ein bisschen auch wie bei den Schafen. Hey, bist du in dieser Nähe dieses Brunnens? Hast du die Perspektive? Willst du die Richtung eingehen auf ihn? Erwartest du, dass er dir begegnet? Unser Text heute, den wir Benedikt vorgelesen hat, der spricht genau davon. Auf welcher Wiese deines Alltags bist du unterwegs? Und wo ist die Quelle in deinem Leben? Ich könnte auch fragen, woher ist der Mittelpunkt deines Alltags und deines Glaubenslebens, wo auch immer du stehst? Und Paulus gibt uns im heutigen Text zwei Hinweise. Zum einen sagt er, hey, es gibt Dinge, die halten uns davon ab, auf diese Quelle, auf Jesus zuzugehen. Die lähmen uns, irgendwie so am Rand zu bleiben und vielleicht zu verdursten. Und es gibt eine entscheidende Perspektive, die uns dazu bringt, mehr Hunger und Durst zu haben und wirklich in dieser Nähe des Jesus, von Jesus zu bleiben. Denn als Christen heute Morgen hier und weltweit versammeln wir uns nicht um eine Theologie oder irgendwelche Gremien. Wir sammeln uns nicht um die Gemeindeleitung oder die Hauptamtlichen, die hier sind oder im Urlaub. Das ist nicht die Perspektive. Wir sammeln uns nach wie vor um Jesus Christus, die Person, um die geht es uns. Um die geht es uns nicht heute nur im Gottesdienst, sondern bei allen Treffen, die wir haben. Die kleinen Gruppen, die Bereiche, was auch immer hier am Gemeindeleben passiert, ist Christus die Mitte. Und es gibt zahlreiche Geschichten und Personen, die so leidenschaftlich von dieser Person erzählen. Und eine dieser Personen ist Paulus und ich finde Paulus genial. Und diesen Text, ich liebe ihn, das ist das Vorrecht, dass Christoph gesagt hat, das Thema ist frei. Ich habe gesagt, den Text, den will ich lesen, weil ich liebe diese Leidenschaft, die Paulus in diesem Text zum Ausdruck bringt. Für Paulus ist die Frage, Jesus als Mittelpunkt zu sehen, geprägt von der Ausrichtung und der Nähe zu Jesus. Die Ausrichtung und die Nähe ist entscheidend, Jesus im Mittelpunkt zu haben. Wir lesen nochmal die ersten drei Verse. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts, mich zu wiederholen. Und euch gibt es um eine so umgrößere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden, nehmt euch in Acht vor den Unheilsstiftern, nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Oha! Das sitzt. Paulus beginnt mit einem Statement und er könnte sagen, okay, wir sind verbunden mit Christus, darum geht's. Er könnte da stehen bleiben, aber er gibt hier eine Warnung. Und er prangert jemanden an. Wen prangert er hier an? Wer sind diese Hunde? Und warum benutzt Paulus so drastische Worte? Die Situation in Philippi ist eine relativ junge Gemeinde, die im Stehen ist, die war bedroht von einer Irrlehre. Nicht von irgendwelchen verrückten Irrlehren, so eine Randgruppe, sondern eine relativ große Gruppe von Lehrern, die sagten, hey, das Gesetz Mose des alten Bundes ist entscheidend. In dem Fall ging es natürlich um die Beschneidung, was aus diesem Gesetz kam. Und diese Form und diese Lehre wurde zentral, zudem zentral in dieser Gemeinde. Und ich sag mal, aus gesamtbiblischer Sicht ist da ja nichts dagegen zu sagen. Aber hier handelt es sich wirklich um eine Gruppe, die sagte, hey, es ist heilsnotwendig, beschnitten zu sein und sich in diesem Gesetz, an diesem Gesetz zu orientieren. Die Gesetzestreue war gefordert. Und wie können wir das verstehen? Was passiert hier in dieser Gemeinde? Und vielleicht wart ihr jetzt im Sommer oder habt noch vor, in dem Sommer an dem See baden zu gehen. Und es gibt Seen, die sind super herrlich zum Baden. Und es gibt andere Seen, die können kippen. Schon mal gesehen? Wenn ein See kippt, dann sind zu viel Algen und Morast drin. Sauerstoff geht raus und wenig Leben ist dort. Es wird eng. Ja. Und ich denke, so eine Begegnung im See, der gekippt ist, selbst wenn er auch noch so idyllisch liegt, da reinzuspringen, ist weniger erfrischend. Genau dieses Bild beschreibt etwa, was Paulus gerade hier sieht in dieser Gemeinde. In unserem Glaubensprozess und in geistlicher Gemeinschaft, die kann kippen. Nicht unbedingt im Laufe eines Sommers, aber im Laufe einer längeren Zeit. Und es gibt Symptome, die Gemeinschaft und deinen Glauben zum Kippen bringen können. Und eines ist, wenn Gesetzlichkeit und moralische Vorstellungen zentral werden. Und das ist dieses erste Symptom, worauf Paulus hier an dieser Stelle besonders hinweist. Aber er wird immer nicht müde, an anderen Stellen im Kolosserbrief deutlich zu zeigen, hey, achtet darauf. Also das erste Symptom, wenn es darum geht, dass ethische Vorstellungen zentral werden, dann müssen wir aufpassen. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns als Christen heute fragen, hey, wie leben wir als Christen heute im 21. Jahrhundert? Woran orientieren wir uns? Das ist nicht schlecht und es ist gut, dass wir auch Fragen diskutieren. Aber in dem Moment, wo sie zentral werden, wird es gefährlich für Gemeinde. Dann verliert Gemeinde Jesus als Mittelpunkt. Ein zweites Symptom, was auftritt, ist, wenn diese Gesetzestreue dann besonders als geistlich oder besonders nah an Gott bezeichnet wird. Wer sich daran hält, der ist besonders nah. Auch da ist Paulus ziemlich deutlich, vor allem im Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 18 sagt er, niemand soll euch Vorschriften machen, niemand soll sich Vorschriften machen, der sich damit auf eine scheinbare Demut beruft. Solche Dinge wird eine besondere Weisheit nachgesagt, aber in Wirklichkeit haben sie keinen Nutzen. Das ist das zweite Symptom, was Glaube und Gemeinschaft zu kippen bringen. Und eine dritte ist letztendlich eine Folge, dass wenn solche Verhaltensregeln als besonders geistlich identifiziert werden, das sind diejenigen, die sich darin nicht wiederfinden, außen vor. Die bekommen ein schlechtes Gewissen. Oh, ich passe da nicht rein, ich kann das nicht, ich kann gar nicht so leben. Ich will mich nicht beschneiden lassen. Ich kann so nicht leben. Und diese drei Aspekte, vor denen warnt Paulus. Und ich glaube, wir sind heute auch davor nicht, es kann uns heute genauso noch passieren. In deinem persönlichen Leben, aber auch als Gemeinde. Eine Überbetonung von Regeln und diese Verknüpfung der Regeln als Geistlichkeit und dann sozusagen eine unterschwellige Verurteilung für diejenigen, die sich darin nicht wiederfinden oder nicht konform leben. Und Paulus übt hier sehr klare Kritik und er macht es nicht, weil es theologisch irgendwie spannend ist, sondern es ist Teil seiner Geschichte. Und auch das lesen wir in den nächsten Versen und ich will eigentlich nur zwei Verse da nochmal vorlesen. Er sagt, ich wurde, wie es das Gesetz des Moses beschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Alles richtig gemacht. Ja? Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stamm Benjamins, ein Hebräer mit reinen hebräischen Vorfahren. Yeah. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zum Pharisäer gehörte und meine Eifer für das Gesetz zu kämpfen ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Paulus konnte seine Abstammung bis auf den Stamm Benjamin zurückführen. Sein Name, der erste König Israels, trug seinen Namen. Hey, wenn es einen gibt, der sich richtig verhalten hat und auch von seiner Herkunft sich immer konform verhalten ist, dann er. Und er war nicht nur irgendwie ein Pharisäer, er hatte so einen Status, so ein Wissen, dass er eben auch diese Gesetzlichkeit beschützen wollte und eben Gemeinde verfolgt hat in den frühen Jahren. Bis zu dem Punkt, das wisst ihr, vielleicht wisst ihr es auch nicht, auf der Reise nach Damaskus, wo er wieder ein paar Christen festmachen wollte, begegnet ihm Jesus und stellt sein Leben auf den Kopf. Boom. Und nun kommen hier wieder Lehrer und sagen, hey, wenn du dazugehören willst, dann musst du das und das und das tun. Und Paulus, man hört fast seinen Schreien, sagt, hey Leute, nein, nicht schon wieder diese alte Geschichte. Das ist eine Sackgasse, Leute, ich komme daher. Versteht ihr es? Und ich denke, wir können das vielleicht in dem neutestamentlichen Kontext nachvollziehen. Aber wie ist es für uns heute? Wie ist es mit unserer Herkunft, unserer geistlichen Prägung, unserer familiären Prägung? Was wurde uns mitgegeben durchs Elternhaus? Wie erleben wir Glaube aktuell? Ich glaube, wir können hier auch was Entscheidendes lernen. Zum einen, selbst wenn wir heute Jesus nachfolgen wollen, wir sind immer in der Gefahr, auch in ein Leistungsdenken zu kommen. Je nach Prägung, mehr oder weniger. Und klar, uns sind die Fragen jetzt nicht, bin ich beschnitten oder nicht. Bei uns sind eher die Fragen, bete ich genug vielleicht? Was ist eigentlich dieses hörende Gebet? Muss ich das können? Ein Christ heute muss zumindest das machen. Und wir füllen dann für uns so das aus, was es braucht. Und ganz ehrlich, Leute, ich ertappe mich auch immer in solchen Gedankenmustern und sage, ja, so muss es eigentlich sein. So lebe ich als Christ. Richtig. Und tatsächlich sind es Fragen, die uns Christen beschäftigen, weil wir auch irgendwie natürlich Menschen sind, weil sie uns eine Sicherheit geben. Ja, abgehakt, jetzt weiß ich, wie ich mich verhalten soll. Aber dann passiert genau das, dass Glaube eher weniger befreiend empfunden wird. Und ich auch merke, wenn ich Menschen begegne, die nicht im Glauben an Hut haben, wie kann ich das eigentlich erklären, was ich da lebe? Johannes 8, Vers 36. Wen der Sohn frei macht, der wird wirklich frei. Und Jesus nennt uns nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. Johannes 15. Wir können uns nur, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, wenn wir ein Denken haben, das entscheidet, wie wir uns verhalten sollen, was dieses Denken gegenüber Menschen auslöst, die gerade auf der Suche sind nach Jesus und fragen, hey, was ist das mit dem Glauben? Und wenn sie dann hören, ja, also erstmal musst du das machen, das machen, das machen und das machen, dann wundert es kaum, dass vor allem Jesus fernstehende Menschen Christen, Christsein, Kirche eher als eine Zwangsjacke sehen und sagen, hey, da passe ich gar nicht rein, wie soll ich denn da Anschluss finden? Und es ist interessant, U2, der Sänger von U2, Bono, hat mal in einem Interview gesagt, hey, er hat kein Problem mit Jesus, er liebt Jesus. Er sieht eher ein Problem in den Christen, die da manches verdecken. Interessantes Statement von einem Künstler, der Millionen erreicht. Ja. Aber wie kann es sein, dass viele Menschen Kirche und unser Glaubensleben immer an den äußerlichen Dingen festmachen, wo wir doch alle diese Anziehungskraft und die Liebe Jesus in unserem Leben erfahren, oder? Wie kann die Leidenschaft, die wir haben für Jesus, auch ansteckend sein? Und um das Ganze ein bisschen mehr zu veranschaulichen, jetzt wird es spannend, Leute, machen wir einen kleinen Ausflug in die Mathematik. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein Trauma, für mich ehrlich gesagt auch. Ich war nie so ein Mathe-Ass, aber wir probieren das heute mal. Okay, ihr seid mit mir, ja, verzeiht mir jeden Rechenfehler. Und zwar gehen wir in die Mengenlehre und ich zeichne mal hier eine Menge. Ich hoffe, ich kriege das gut hin. Okay, das ist ein Kreis, kein Apfel. Ja. Und dieser Kreis definiert eine Menge von einer bestimmten Umfrage, die ich jetzt mal hier starten möchte. Ich könnte jetzt fragen, okay, entscheidend, wer zu diesem Kreis gehört oder zu dieser Mengenangabe ist, entscheidend für diese Fragestellung, die ich gebe. Hey, wir könnten jetzt fragen, okay, wer ist heute hier im Gottesdienst und wir halten das fest hier in diesem Kreis, dann sind wir alle dabei. Nur die Urlauber sind raus, die haben Pech gehabt, sogar unsere Pastoren. Siehst du? Jetzt könnte ich aber auch die Frage stellen, okay, von allen, die hier sind, fragen wir mal, wer ist Mitarbeiter in dieser Gemeinde? Oh, da wird schon ein bisschen kleiner der Kreis oder sieht anders aus. Und wenn wir dann noch fragen, hey, wer von den Mitarbeitern ist denn weiblich? Dann sieht's wieder anders, ich bin raus, tschüss. Und jetzt können wir das nochmal spezialisieren und sagen, hey, wer von den Leuten, die hier sind, ist denn wirklich VfB-Fan? Ha? Tut mir leid, Leute, gestern war es nicht so gut. Die Berliner haben es mal wieder hingekriegt. Aber ist ja noch der erste Spieltag, genau. Also ihr merkt, je enger wir die Fragestellung und die Definition haben, desto weniger sind dann dabei. Und die Grenze wird also definiert, letztendlich ja von der Bedeutung oder was ich erfragen möchte. Und jetzt stellen wir uns vor, dass diese Umfrage, die ich jetzt immer so allgemein gestellt habe, darüber Aussage gibt, wie wir über Glauben reden. Wie definieren wir bei Glaubensfragen die Grenzen? Hoho. Ja. Was macht den Unterschied zu einer Person, die da drin ist oder da draußen? Okay, je nachdem, wie du aufgewachsen bist oder geprägt bist, sagst du, okay, derjenige, der eine Entscheidung für Jesus getroffen hat und mindestens ein Übergabegebet gesprochen hat, der ist dabei. Oder Mitglied ist, wie auch immer. Und das ist schön und gut. Und dann, 2 Jahre später, du hast diese Entscheidung getroffen, kommst du in eine Glaubenskrise und dann sagt dir jemand, und du sagst, hey, was soll ich denn machen? Dann sagt dir jemand, hey, denk einfach an den 5.5. um 5 Uhr, wo du ein Übergabegebet gesprochen hast und das ist gut. Das klingt jetzt ein bisschen überspitzt und krass und ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist, eine Entscheidung zu treffen für Jesus und auch nicht, dass es falsch ist, diese im Gebet zu treffen, aber oft machen wir daran eine Grenze fest. Ich will nur dieses Denken als Beispiel nennen. Eine andere Herausforderung ist, wenn wir eine Grenze haben, ist, dass wenn man hier drin ist, entwickelt sich eine bestimmte Kultur und Erwartung. Jemand, der dazugehört, der sollte zumindest das Glaubensbekenntnis kennen. Vater unser sollte auswendig. Also das schon, ne? Also schon noch entscheidend. Ja? Und wenn er getauft ist, Taufvers. Schon auch wichtig. Aber für die FEG entscheidend ist eigentlich die Chronologie der biblischen Bücher zu kennen. Ja? Wenn er das nicht kann, dann ist er dabei. Und diese Erwartungshaltung, die übertragen wir dann automatisch aufeinander. Und Leute, wer von uns möchte hier in dieser Gemeinde die Entscheidung treffen? Wir nicht, die Gemeindeleitung nicht, wir machen das nicht. Ja. Und wenn wir uns überlegen, auf dem Flugfeld, da leben mittlerweile 80 Nationalitäten. Das heißt 80 Nationen mit unterschiedlichen ethischen, kulturellen und religiösen Vorstellungen. Und wenn wir hier so Grenzen ziehen und sagen, ja, wir müssen da und darüber reden, wer drin und draußen ist, dann haben wir ziemliche Herausforderungen, wenn wir dort Menschen erreichen wollen und ihnen die Möglichkeit geben, Jesus vorzustellen. Dann stellen wir ihnen unsere Erwartungen vor, vielleicht. Ein drittes Problem und eine Herausforderung ist, wenn wir jetzt, du warst hier und hast eine Entscheidung getroffen, was voll cool ist, und jetzt bist du drin, juhu, und was mache ich jetzt? Ja, jetzt gehe ich in Gottesdienst und die nächsten 6 Tage der Woche ist eigentlich egal, was ich tue. Das ist eine Herausforderung, dass es vielleicht zu Passivität führt, wenn wir uns an den Grenzen orientieren oder eine Definition schaffen wollen, was christliche Gemeinschaft ausmacht. Was mache ich, wenn ich drin bin? Und ich glaube, Leute, das kann nicht sein. Und das ist das, was Paulus hier im übertragenen Sinne auch anspricht und was er selbst verkörpert. Das Ziel ist es nicht, einfach nur dabei zu sein und dann Däumchen zu drehen und zu warten. Es gibt einen Auftrag und es gibt eine Leidenschaft, die uns anzieht. Und es geht nicht darum, dich zu fragen, wie weit darf ich gehen? Ja? An der Grenze muss ich aber aufpassen oder spätestens da muss der Pastor aber auch was sagen, weil ja, er ist ja auch verantwortlich für mich. Ich darf nicht an die Grenzen stoßen. Darum geht's nicht. Und ihr merkt, das sind überspitzte Beispiele, die ich habe, auch ein bisschen allgemein. Aber ich möchte einfach deutlich machen, dass es um die Orientierung geht, der Paulus so wichtig ist. Orientieren wir uns an Grenzen oder an einem Mittelpunkt, an einem Zentrum, worauf wir uns zubewegen. Und das, was Paulus hier beschreibt, ist genau ein Unterschied, ob wir uns an den Grenzen orientieren oder ob wir hier, sage ich mal, Grenzen definieren. Paulus malte uns ein ganz anderes Bild. Gott sei Dank, und wir lesen das in den nächsten Versen, das wollen wir nochmal zusammentun. Und er sagt, genau diese Dinge, meine Beschneidung, meine Herkunft, meine Prägung, das, was ich für richtig gehalten habe, genau das, was ich als Gewinn hielt, ist aber, wenn ich von Christus auf Christus schaue, ist mehr als ein Verlust. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass wenn ich mich auf irgendetwas anders verlassen würde, nur verlieren könnte. Und später sagt er noch, es ist mein Wunsch oder ich möchte Jesus Christus im Vers 10 immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft mit Gott, von ihm, der ihn von den Toten auferweckt hat, selbst erfahren. Ihn möchte ich kennenlernen. Was für eine krasse Begeisterung, die Paulus hier ausdrückt. Und den Weg, den Paulus zeigt, ist, dass, hey, dein Glaubensleben und unsere Gemeinschaft ist nicht abhängig von starren Grenzen und Regeln, sondern von diesem Christus, einer leidenschaftlichen Beziehung, die du zu ihm hast. Die Nähe, die du suchst im Alltag, quasi 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Davon leben wir. Und diesen einen möchte ich kennen und mit ihm verbunden sein. Das klingt jetzt auch mega euphorisch und könnt sagen, ja klar, Paulus hat ja allen Grund. Hey, aber das ist zwischen dieser Begegnung auf dem Weg nach Damaskus und hier liegen 25 Jahre. 25 Jahre von Verfolgung, Folter, Strafe, Todesangst. Und jetzt das, Jesus ist alles für mich. Hey, das berührt mich und es fordert mich heraus. Wann wart ihr das letzte Mal so hungrig und begeistert von Jesus, dass er sagt, er ist alles für mich? Erwarten wir überhaupt noch was von Jesus? Oder haben wir unser Schwimmbecken gefunden? Unseren See? Und ich bin begeistert von diesem Fokus. Und natürlich können wir jetzt sagen, okay, Jesus ist jetzt die Antwort, das ist auch eine Sonntagsschulantwort manchmal. Und da ist aber auch tatsächlich was dran, weil Jesus gibt uns nicht immer sofort eine Antwort auf die Fragen, die wir haben im Alltag. Ja, wir haben sehr spezielle Fragen, wenn ich in Partnerschaft stecke, wo auch immer. Aber das, was Paulus deutlich macht, ist, dass, hey, such nicht zuerst die Antwort, sondern such die Person Jesus. Oder anders gesagt, liebst du Gott für das, was er für dich tut, welche Antworten er dir gibt? Oder liebst du Gott für das, was er ist, die Beziehung, die du zu ihm hast? Und das wirft uns immer wieder auf Jesus und das macht einen Unterschied, wie du dein Glaubensleben gestaltest und wie wir Gemeinde gestalten. Und um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, machen wir nochmal einen kleinen Ausflug. Ich hoffe, wir verlassen die Mathematik. Kommen jetzt in ein Metier, was mir ein bisschen mehr liegt, die Soziologie. Und zwar möchte ich euch ein Bild malen, das nennt sich Centered Set. Und in einem Centered Set-Modell gibt es auch wieder eine Mitte. Und ich symbolisiere das mal hier durch das Kreuz. Und um diesen Christus gibt es eine Ausstrahlung. Er verkörpert etwas. Und wir wollen uns ihm nähern natürlich, das ist unser Ziel. Und da ist der Benedikt. Und da ist vielleicht auch noch jemanden, ich nenne jetzt lieber keinen Namen, weil sonst wird die Zeichnung echt nicht passend. Jemand ist vielleicht hier. Es gibt ein Zentrum und wir bewegen uns auf Christus zu oder um Christus zusammen. Das kann man auch sagen, das ist ein Mini-Ausdruck, was Gemeinde ausmacht. Die zentrale Frage ist schon geklärt, Jesus ist die Mitte, richtig? Amen? Amen? Okay, danke. Die Frage für uns ist, hey, bewegst du dich auf dieses Zentrum zu? Ist er wirklich die Mitte? Und dabei ist es nicht so entscheidend, wie nah du bist, sondern in welche Richtung du gehst. Okay? Ja? Da geht's lang. Derjenige hier, ich kann das euch auch anders veranschaulichen, können auch sagen, hier mein Skript, Pult, das ist jetzt die Mitte. Und je näher ich an diesem Skript bin, desto sicherer kann ich ein bisschen ablesen und weiß, ich habe Nutzen von dem. Ja. Aber ich könnte mich auch entscheiden, so zu stehen. bringt mir wenig. Ich bin zwar nah dran, aber die Richtung ist ein bisschen verkehrt. Rein theoretisch ist der Gerd, der da hinten sitzt, wenn er sich jetzt hier vorbewegt, besser dran als ich, wenn ich mich wegdrehe, weil er die Richtung einschlägt auf Jesus oder auf dieses Skript. Du könntest dann die Predigt übernehmen. Wäre wahrscheinlich günstiger. Versteht ihr? Das ist das, worauf Paulus hinaus möchte. Wohin bewege ich mich? Wohin bewegen wir uns als FEG? Bei allen tollen Veränderungsprozessen, die wir erleben, Wachstum, tolle Referenten, Veränderung, ja, tolle Veränderungen in verschiedenen Bereichen, in den Kleingruppen. Ist die Richtung Christus oder haben wir eine andere Richtung vielleicht eingeschlagen? Und es ist logisch, dass der Fokus, die Bewegungsrichtung immer davon abhängig ist, wovon ich einen Wert erachte. Was mir wertvoll ist, dem wende ich mich doch zu. Und das ist die liebevolle, aber auch sehr leidenschaftliche Erinnerung von Paulus zu sagen, hey, vergiss nicht Jesus. Ja? Seine Leidenschaft, die er für uns hat, das, was er für uns getan hat, da komme ich am Schluss noch drauf, weckt und erinnert uns auch immer wieder, uns abhängig zu machen. Aber wir dürfen uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, der uns auch immer wieder Christus zeigt und uns zu ihm führt. Er gibt uns Zeugnis von Christus. Und könnte es sein, dass Menschen von Jesus mehr begeistert sein würden, wenn wir weniger von unseren Grenzen reden, als mehr von Jesus? Sprechen wir von Jesus als jemanden wirklich Vertrauenswürdigen, jemanden, dem wir uns zuwenden können? Könnte es sein, dass in der nächsten Diskussion, die du vielleicht mit Arbeitskollegen, Freunden in der Schule hast über Glaube, es nicht um dein Bibelwissen geht, sondern in dem Moment ist, sagen, hey, lass uns doch einfach beten? Oder könnte es sein, dass du deinem Chef sagst, Wertschätzung entgegenbringst und ihn segnest und so Christus in die Mitte rückst in deines Arbeitslebens? Könnte es sein, dass du der einen oder anderen Roma-Familie oder dem Flüchtlingsfamilie, der du begegnest und nach ihren Namen fragst, damit sie nicht mehr irgendwer sind, sondern einen Namen haben und du mit ihnen reden kannst auf Augenhöhe? Könnte das sein, Christus in die Mitte zu stellen? Ich würde mir wünschen, dass wir das Jung und Alt, so wie wir unterwegs sind, neu in den Blick nehmen, dass Christus alles für uns ist und dass wir von ihm auch das erwarten, dass er sich in unserem Alltag zeigt. Wenn wir uns ausrichten, dann wird er kommen. Und Jesus hat seine Liebe immer den Menschen ganz praktisch und bedingungslos gezeigt. Und die Liebe des Vaters zu uns, die können wir uns nicht noch mehr erkaufen, auch wenn wir noch so geile Regeln haben und so cool sind. Er liebt uns, Punkt, 100%. Und die Liebe, die Jesus verkörpert hat, dass er einfach geholfen hat, gebetet hat, geheilt hat und gesagt hat in Markus 1, Vers 15, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft, die gilt heute noch, nach wie vor. Er ist die gute Botschaft in Person. Und ich möchte zum Schluss nochmal einen Aspekt aufgreifen, dass eben, was heißt es, gute Botschaft? Wir reden so viel vom Evangelium und Jesus ist das Evangelium. Und es geht natürlich darum, dass wir ergreifen und wissen, dass diese gute Botschaft uns gilt, dass wir uns darauf stellen und uns eben darauf ausrichten. Es geht aber nicht immer darum zu sagen, okay, die einen nehmen Jesus nicht an, weil sie nicht wollen und die anderen nehmen Jesus nicht an, weil sie so leben, wie sie müssen. Das Evangelium ist nicht der Minimalbeitrag in deinem Glaubensleben. Ha ja, Jesus war am Anfang mal wichtig oder vielleicht in der Sonntagsschule in Kigo ist es wichtig, über Jesus zu reden und dann ist irgendwie raus und dann geht es nur noch um Fachwissen und spezielles geistliches Wissen. Man könnte auch sagen, Jesus ist nicht das Sprungbrett in dein Glaubensleben. Jesus ist das Schwimmbad, in dem du dich befindest. Er ist nicht das Sprungbrett, er ist das Schwimmbad. Und Paulus legt genau den Fokus darauf und sagt, Christus ist mein Gewinn. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein, ihn zu erkennen, jeden Tag, Inhalt meines Lebens, Gnade, auf die ich angewiesen bin, jeden Morgen, nicht nur am Anfang meiner Glaubensreise. Und natürlich gibt es beim Evangelium immer zwei Seiten. Es gibt den Aspekt der Fakten, wie wir ihn in der Bibel lesen und wie er historisch belegt ist. Und das ist gut und das ist richtig, das zu wissen, aber auch entscheidend ist, was hat es mit mir zu tun, was bedeutet mir das, dass er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und diese Anziehungskraft und diesen Hunger, den weckt Paulus hier in unserem Text. Und er möchte euch ermutigen und sagen, hey, sucht mich, unterschätzt mich nicht. Ich bin da und ich bin derselbe. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das praktisch erleben? Manchmal gibt es ja Phasen, wo wir einfach frustriert sind und irgendwie wie in der Sackgasse sind tatsächlich. Wo wir uns vielleicht gefangen fühlen in den Grenzen, die wir uns selbst gemacht haben oder andere. Was brauchen wir in diesem Moment? Da helfen uns manchmal unsere Regeln und Prinzipien nicht. Ich glaube, da brauchst du eine Person, die dich kennt und dich daran erinnert, wer du bist und was du kannst. Leute, wenn ich in meiner Predigtvorbereitung zum Beispiel in so einer Loch falle und sage, oh, pff, ey, ich kann hier nichts produzieren oder es kommt nichts. Das ist einfach nur irgendwie Quatsch. Es ist voll gut, dass ich eine Frau habe, die mich sehr gut kennt und zu mir kommt, hey Basti, und mich erinnert an die Dinge, die sage ich jetzt nicht, aber was ich kann. Und das baut mich wieder auf. Yeah, genau. Und so ist Christus zu euch. Er kommt in die Situation. Er kennt euch. Richtet ihr euch aus. Der chinesische Tourist war stark verwundert. Schafe ohne Zäune. Und in der Bibel gibt es verschiedene Stellen, wo Christus unser guter Hirte ist. Und es gibt eine Stelle in Johannes, wo er sagt, er kennt uns beim Namen und als seine Schafe hören wir seine Stimme. Das ist eine Verheißung, die gilt uns in unserem Alltag. Und darauf können wir uns stellen. Und das hilft uns oft, uns auszurichten. Hey, was hat eigentlich Jesus gesagt? Stehst du vor Entscheidungen beruflich, in Partnerschaft, wo auch immer? Richte dich auf aus Jesus. Frag, hey, was denkst du denn Jesus dazu? Frag nicht zuerst deinen Pastor. Du kannst selber fragen. Er ist das Schwimmbad, in dem du dich befindest, schon lange. Okay? Und das liebe ich an ihm. Genau, er ist die Quelle, auf die wir uns ausrichten können. Und er ist der gute Hirte, der uns führt und leitet. Genau, die Band kann schon mal nach vorne gehen. Ich möchte euch die Gelegenheit geben, oder wir wollen euch die Gelegenheit geben, dass ihr jetzt in den nächsten zwei Songs auch darauf reagieren könnt. Vielleicht gibt's bei dir einen Punkt, wo du sagst, hey, ich bin dem Jesus, folge ich gar nicht nach, ich habe den voll aus dem Blickpunkt genommen. Dann ermutige ich dich, dass du heute eine Entscheidung triffst und dich diesem Jesus zuwendest, der dich so sehr liebt und der dich kennt. Und es ist immer gut, einen Schritt zu machen, das ist auch eine praktische Möglichkeit, eine Ausrichtung, einfach hier vorzukommen. Wir haben Beter hier, die würden gerne mit dir beten und dir das zusprechen. Dass du Kind Gottes bist und dass er dich liebt. Und vielleicht bist du an einem Punkt, wo du denkst, ich brauche einen Perspektivwechsel. Ich bin gefangen in manchen Grenzen, selbst gemacht oder auferlegt. Dann ist Jesus derjenige, der dich auch daraus befreien möchte und der sich dir liebevoll zuwendet. Auch euch ermutige ich, kommt vor, nutzt die Zeit jetzt, es sind etwa zwei Lieder, um dieses Gebet zu empfangen. Wir werden aber auch nach dem Gottesdienst habt ihr die Gelegenheit vorzukommen und für euch beten zu lassen. Ich ermutige euch und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Amen.